sich outen. Wenn man das sagt, dann verbindet man gleich irgendwie etwas damit. Und zwar, dass sich Menschen ihrer Geschlechtsneigung oder sowas irgendwie outen. Aber wenn man in die Zeit guckt, hat dieser Begriff sich gewandelt. Wenn man nämlich jetzt irgendwie bei Stern, also Stern Online oder bei NTV oder sowas, in diesen ganzen Online-Nachrichtensendern und Zeitschriften guckt, dann findet man eine ganz andere Bandbreite. Dieses Wort hat mehr Fülle bekommen. Und da gibt es Menschen, die outen sich nicht nur dafür, wen sie gerade lieben oder welches Geschlecht sie vorziehen, sondern sie outen sich auch in Bezug darauf, dass sie vielleicht Fehler gemacht haben. Oder sie outen sich einer Identität, weil sie gesagt haben, ich habe ein Pseudonym gehabt, aber ich möchte eigentlich ich sein. Und deswegen geben sie sich selber preis, ihren richtigen Namen. Ich weiß nicht, ob ihr noch Anfang der 90er, da gab es den Dagobert-Fall. Ich weiß nicht, wer sich da noch erinnert, mit diesen spektakulären Fällen, wo mehr oder weniger comicartig da Geldübergaben stattgefunden haben zwischen Polizei und den Dagobert-Räuber. Da kann ich mich nur als Kind erinnern, als das in den Nachrichten war, da hat man eher über die Polizei gelacht damals. Aber als der sich geoutet hat, dass er war, war er erleichtert. Und so ist Outen eine Erleichterung letztendlich, was ganz viele auch wahrnehmen. Auch wenn sie etwas Schlimmes erlebt haben. Ganz viele outen sich jetzt, dass sie Gewaltopfer geworden sind. Und es gibt Menschen, die outen sich sogar als Täter. Zu sagen, das, was ich gemacht habe, war falsch. Oder sie outen sich an einer Position oder eine Meinung outen sie. Weil sie vorher gesagt haben, ich kann, was da gerade läuft, nicht mehr dazu stehen und ich habe meine eigene Meinung dazu und die möchte ich jetzt rausschreien. Also viele schreien ihre Meinung oder ihre Identität, vielleicht auch ihre Sexualität einfach raus. Einfach raus. Und die ist überall, man kann sie sehen auf den Social Media Netzwerken, man kann sie sehen in den Nachrichten und so weiter. Und wie ist es mit uns Christen? Outen wir uns oft als Christen in dieser Gesellschaft? Und ich muss sagen, nein. So, also es ist eher so manchmal zaghaft. Es gibt welche, die sind laut, aber das sind eher die Ausnahme, es sind wenige. Und was ich eher so wahrnehme, ist so ein kleines Mäusepiepsen und sagen, ich bin auch Christ. Aber es kommt dann eher so zaghaft raus und ja, man traut sich nicht so richtig. Und obwohl Jesus uns selber auffordert oder seine Jünger in der Bibel auffordert, sich zu outen, also Zeugen zu sein für das, was sie sind und wer sie gesandt hat, machen das ganz viele Christen nicht. Und so nehme ich uns einmal mal ganz kurz in den Bibeltext von Johannes 15 mit hinein, weil dort sagt Jesus letztendlich, wir sollen Zeugen sein von ihm. In Johannes 15, Vers 26 und 27. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und jetzt kommt's. Und auch ihr legt dann Zeugnis ab, denn ihr seid von Anfang an bei mir. Wenn wir über Zeugnisse nachdenken, dann haben wir auch ganz oft ein Bild vor Augen. Schulzeugnisse und so. Oder Berufszeugnis, Praktikazeugnisse, die man irgendwann im Laufe seines Lebens mal gesammelt hat. Und da wird man immer selber beschrieben. Man wird immer selber beschrieben. Ich habe mal ein Schulzeugnis von mir mitgenommen. Könnt ihr mal sehen, wie ich in der Schule gewesen bin. Das ist aus der 3. Klasse. Ja, ich oute mich jetzt mal. Wird dann auch beschrieben, also Christopher war ein fröhlicher Schüler, das ist schon mal gut, oder? Und jetzt kommt es aber, der sich jedoch in Konfliktsituationen schnell beleidigt fühlte und zögerlich auf Absprachen reagierte. Im Unterricht arbeitete er meist interessiert und ausdauernd mit, ließ sich aber manchmal ablenken und redete mit seinem Nachbarn. Ja, das war ich. Da steht dann auch noch andere Sachen, ein paar Stärken von mir oder auch Schwächen. Ich hatte damals eine Lese-Rechtschreibschwäche, die ich dann auch im Laufe der Schulzeit, Gott sei Dank, irgendwie abbauen konnte. Aber man wird beschrieben. Und das Gleiche auch, wenn man irgendwie ein Zeugnis von seinem Arbeitgeber haben möchte, man wird beschrieben. Aber wenn es hier darum geht, sich als Christen zu outen, dann sollen wir uns nicht selber beschreiben, sondern wir sollen jemand anderen beschreiben, und zwar Jesus. Es geht da gar nicht mehr um mich, sondern dafür, wo für mein Glauben eigentlich steht, und zwar Jesus. Und das ist nicht immer leicht. Das hatten auch die Jünger gewusst und das haben sie auch selbst erfahren. Als Jesus das zu ihnen sagte, hatte er gesagt, kurz vorher, die Welt, die ist nicht lieb zu euch. Die wird richtig hart auf euch reagieren. Ihr werdet Verfolgung erleiden. Ihr werdet Angst haben. Und ihr werdet auch trauern. Und das haben sie dann auch erlebt. Die sind dann, als Jesus gestorben ist, er ist ja getötet worden, da haben sie auch schon Anfang an Verfolgung erlebt. Und sie hatten Angst, sie haben sich verbarrikadiert in irgendwelchen Hütten, damit die Leute sie nicht finden. Und sie haben um Jesus getrauert und sie waren sogar verzweifelt, weil sie dann nicht wussten, wie ihr eigenes Leben weitergehen sollte. Aber dann kam auch wieder Hoffnung auf. Denn der Auferstandene ist ihnen begegnet und er hat ihnen auch etwas verheißen. Und über Pfingsten, da wissen wir, der Heilige Geist kam. Und so spricht auch unser Text von dem Tröster oder dem Geist der Wahrheit, was andere Worte sein sollen für den Heiligen Geist. Und dann waren sie plötzlich aufgeregt. Sie waren begeistert, könnte man sagen, von dem Geist und haben plötzlich Zeugnis gegeben. Und das lesen wir am Anfang der Apostelgeschichte. Aber was Jesus uns hier auch in unserem Bibeltext sagt, er lässt uns nicht im Stich. Er verspricht etwas uns, dass er uns etwas gibt, was wir vorher nicht hatten. Und zwar den Tröster. Den Tröster, den Paraklet, so wird er auch manchmal genannt. Das ist nämlich die griechische Form von diesem Wort. Und der soll uns ermutigen in Schwierigkeiten. Denn die Jünger hatten Schwierigkeiten. Die waren ja verfolgt. Und sie waren auch zum Teil verzweifelt in den einzelnen Situationen, denen sie ausgeliefert waren. Und dieser Tröster soll sie zum Ziel bringen. So heißt das letztendlich, zum Ziel immer in der Beziehung an Gott festhalten lassen. Sie sollen immer in dieser Beziehung zu Gott sein. Und er erinnert sie an die tröstenden Worte von Jesus und wer er für sie ist. Und das gibt eine innere Stärkung. Der Tröster, der Paraklet, ist eine innere Stärkung für den Christen, also für uns. Er gibt Zeugnis von Jesus Christus. Und das gibt Hoffnung, das gibt Stärkung. Und gleichzeitig wird er genannt Geist der Wahrheit. Und dieser Geist, der soll uns auch lehren, der soll uns etwas begreiflich machen, er soll uns etwas erkennen lassen. Also er ist auch der Geist der Erkenntnis. Und er soll uns erkennen lassen, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Wir sollen es nachvollziehen können, was Jesus auf sich genommen hat in seinem Leidensweg, damit wir frei leben können. Das Erlösungswerk Jesu Christi verstehen. Und dann kommt die Aufforderung. Ihr sollt Zeugnis ablegen. Und dann geht es nicht mehr darum, wie ich mich selber beschreibe, sondern es geht darum, wie ich Jesus Christus beschreibe. Es geht nicht mehr um mich, sondern um ihn. Und da müssen wir auch sagen, dieses Zeugnis ist nicht überflüssig. Also man kann ja immer sagen, okay, ja, Gott kann für sich selber sprechen, der kann auch Wunder tun und so. Aber Gott möchte uns nutzen, weil wir zu unseren Mitmenschen Beziehungen haben. Und diese Beziehungen sollen Gottes Beziehungen zu uns widerspiegeln. Also die Menschen sollen hören in der Beziehung zueinander, dass Gott sie retten möchte, dass Gott sie erlösen möchte. Und dann bekennen wir das Evangelium. Jesus ist gekommen, um die Sünde von dieser Welt zu nehmen, unsere eigene ganz persönliche Sünde, die uns trennt von Gott, die uns trennt, dass wir keine Beziehung zu ihm haben können. Und Gott nimmt uns dennoch an, durch Jesus Christus, weil er eine Brücke geschaffen hat, dass wieder eine Beziehung zu uns möglich ist. Und da sind mir ganz viele Menschen irgendwie ein Vorbild, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, wie die das einfach praktizieren. Ganz normal in ihrem Alltag. Ich habe einen Arzt kennengelernt, der hatte immer Sonografien und Ultraschalluntersuchungen gemacht. Und er hat auf seinem Arbeitsplatz evangelisiert. der hat von Jesus erzählt. Die konnten nicht weglaufen, ne? Die saßen da auf ihrem Stuhl und der hat dann immer gefragt, was ist ihr Lieblingsbuch? Das war seine Einstiegsfrage, was ist ihr Lieblingsbuch? Und dann haben die irgendwie ein paar Minuten erzählt und er erwartete dann natürlich dann die Rückfrage, was ist ihr Lieblingsbuch? Und dann sagt er, die Bibel. Und dann konnte er weiter erzählen. Warum eigentlich die Bibel? Und dann hat er von Jesus erzählt. Und das war so seine Art, so ganz natürlich erstmal auf Jesus zu sprechen zu kommen. Wir müssen uns da nicht irgendwie einen abrackern, sondern wir können das irgendwie versuchen, was wir schon kennen oder das, was wir auch, ja, was uns wichtig ist, unsere Leidenschaft, die können wir auch einbringen. Und so ist der Arzt zum Beispiel mir ein Vorbild geworden, wie man von Jesus reden kann. Problem dessen ist nur, dass ganz oft, also so geht es mir jedenfalls, ich bin ein bisschen jünger als ihr, aber ich habe es in meiner Jugendzeit nicht gelernt, wie man von Jesus redet. Da gab es nicht irgendwie so ein Seminar, zu sagen, so redet man von Jesus. Und da habe ich natürlich auch mich erstmal überfordert gefühlt. Wie rede ich eigentlich über Jesus? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder ob ich der Einzige von euch bin, jetzt, wenn wir hier sind. Aber ich habe mich ganz oft überfordert gefühlt, wie rede ich eigentlich von Jesus? Kann ich irgendwelche Bilder benutzen? Gibt es da irgendwie eine Methode oder so, wo ich mich lang hangeln kann? Und das fiel mir jahrelang ganz schwer. Ich weiß noch, ich habe mir einen abgestammelt auf so einer Geburtstagsfeier meines besten Freundes, wo er welche eingeladen hatte. Meine Freunde wussten immer, ich bin irgendwie in der Kirche und Christ und so. Und er hatte Nicht-Christen eingeladen aus dem Fußballclub. Und die haben dann erfahren, oh, der ist Christ. Und dann plötzlich stellen sie mir allerhand Fragen. Und ich denke, was sage ich denen denn jetzt? So. Und am Ende haben die alle gesagt, Respekt, dass du so viel zu deinem Glauben stehst und so. Aber ich habe mich so unwohl gefühlt in der Situation, weil ich einfach dachte, was sage ich denen eigentlich? Ich hatte nichts vorbereitet, irgendwie im Hinterkopf, was ich irgendwie sagen konnte. So, als 16-Jähriger fühlt man sich da ganz leicht überfordert. Und so habe ich mich selber auf die Suche gemacht oder bin auch zufälligerweise auf Bilder gestoßen oder Symbole, Metaphern, um das Evangelium zu erklären. Oder Sachverhalte, Wahrheiten, biblische Wahrheiten zu erklären, die einfach den anderen Menschen helfen, das besser nachzuvollziehen. Weil was kann besser sein als ein Bild, das ein Sachverhalt darstellt, als irgendwie ein theoretischer Satz? Hat Jesus ja selber auch gemacht. Er hat biblische Wahrheiten genommen und hat einfach Gleichnisse erzählt, damit die Leute verstehen, was er eigentlich meint. Und so gibt es das altbekannte Bild mit dieser Schlucht, wo der Mensch auf der einen Seite steht, Gott auf der anderen Seite und das Kreuz ist da in der Mitte und überbrückt diese Schlucht. Das ist ganz bekannt. Es gibt jetzt auch von Campus für Christus, die haben ein Armbänder jetzt rausgegeben vor einiger Zeit. Das nennt sich The Four. Das sind so vier Symbole, an die man sich einfach hangeln kann, zu sagen, okay, so erkläre ich das Evangelium. Das ist das Herz, Gott liebt dich. Das ist dann so ein Geteilzeichen. Dann kam die Sünde, du bist getrennt von Gott. Dann kommt das Kreuz. Jesus ist auf die Welt gekommen, um die Trennung aufzuheben. Und dann ein Fragezeichen, was ist deine Antwort darauf? Das ist in aller Kürze so erklärt. Ne? Und die machen Seminare, die kann man machen, um dann noch näher in die Thematik einzusteigen. Und die gehen dann, also man kann sie auch in die Gemeinde reinholen, und die machen mit einem dann auch Aktionen auf den Straßen, damit man erstmal überhaupt in Übung kommt. Wer von uns redet denn regelmäßig auch mit seinen Bekannten über den Glauben? Man ist manchmal auch eingerostet, man weiß nicht so ganz genau, wie man das macht. Und da kann es einem helfen, einfach erstmal ein bisschen zu üben. Dann gibt es andere Bilder. Es gibt so ein Bild von einem Richter. Haben auch ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, Gott der Richter. Und dann kann man auch dieses Bild benutzen von einem Richter, der von seinem Richterthron aufsteigt, zu dem Angeklagten hingeht und sagt, ich übernehme selber die Strafe. Kann man noch ein bisschen ausschmücken dann mit, was ist denn eigentlich die Strafe und sowas. Oder man erzählt den verlorenen Sohn nochmal nach. Also ein ganz gutes Bild, was man auch in der Bibel findet und vielen Christen auch präsent ist. Und das kann man sogar aufmalen auf einer Serviette, wenn man irgendwie im Café ist oder im Restaurant mit einem Freund. Oder wenn es dann darum geht, viele Menschen in unserer Gesellschaft haben ja auch so eine Art Werkgerechtigkeitsglauben. So, wenn ich irgendwie auf der einen Seite gut genug gute Taten gehabt habe und da so ein paar Kreuze habe, dann komme ich schon irgendwie in den Himmel. Es muss nur irgendwie ausgeglichen sein oder die schlechten Taten dürfen die guten Taten nicht überschreiten oder sowas. Und dazu sagen, okay, nee, darum geht's gar nicht. Es geht nicht darum, wie viele gute Taten du sammelst. Und es geht nicht darum, wie viele schlechte Taten du hast. Sondern es geht um Jesus. Egal, was du jetzt an guten Taten hast und wie gut du letztendlich bist, du bist immer noch getrennt von Gott. Und warum sollen wir so reden? Weil Gott einfach möchte, dass Menschen gerettet werden. Und so können wir einfach das Evangelium sagen und sprechen. Und man kann das Evangelium auch noch auf eine ganz andere Art und Weise bezeugen, Zeugnis von ihm geben, und zwar mit unserer ganz eigenen persönlichen Geschichte. Jeder von uns hat etwas erlebt mit Gott. Jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder hatte irgendwo mal einen finsteren Moment, wo er Licht gesehen hat, wo Ängste und Fesseln aufgebrochen worden sind. So wie die Jünger auch, die sich verbarrikadiert hatten. Plötzlich war Jesus da, einfach mitten im Raum und hat die Angst genommen und fürchte dich nicht gesprochen. Oder wenn man sich irgendwie leer fühlt und plötzlich ist Fülle da. Wenn man sich ausgetrocknet fühlt, als wäre man in der Wüste und jetzt ist man plötzlich in der Oase. Oder man hat sich einfach nur durstig gefühlt und lebendiges Wasser ist gekommen. So hat jeder vielleicht so ein Bild auch für seine eigene Geschichte. Aber das kann man auch nochmal erzählen. Und das hat für uns als Gemeinde und als Gemeinschaft selber einen guten Grund, dass wir unsere Geschichten einander erzählen. Weil sie uns erstmal gegenseitig ermutigen und trösten. Und es gibt Hoffnung, dass Jesus ja da ist und dass Gott da ist und dass er noch in unserem Leben wirkt. Nicht nur vor 2000 Jahren, nein, auch heute noch. Dass er einfach da ist. Und es schenkt Perspektive. Die Sachen, die wir vielleicht als alltäglich so empfinden, normal. Dass wir da einen anderen Blick drauf kriegen. Ein Dozent von uns hatte mal eine Predigt über Wunder gehalten. Und wo er dann mal den Blickwinkel geändert hat, dass wir Wunder letztendlich schon als sehr normal empfinden. Weil wenn wir sagen, unsere Medizin, die wir im Krankenhaus erhalten oder beziehungsweise auch die Behandlungen, Operationen, das wäre vor ein paar hundert Jahren gar nicht denkbar gewesen. Und als das erste Mal gemacht worden ist, da haben die Leute geschrien, das ist ein Wunder. Nur es wurde plötzlich normal. Aber letztendlich, wenn einer am offenen Herzen operiert wird und das überlebt, was ist das eigentlich für ein Wunder? Wenn einer einen Tumor rausgenommen bekommt, was ist das eigentlich für ein Wunder, dass sowas möglich überhaupt ist? Oder auch ganz kleine Sachen, wo wir merken, mir geht's gut, aber ein anderer erzählt etwas, weil er vielleicht nicht so viel hat wie ich. Und man merkt, okay, diese kleine Sache, die ist für mich so normal geworden, aber eigentlich könnte ich dankbar dafür sein und Gott dafür auch danken und das könnte auch Zeugnis davon sein, dass es auf Jesus weist, der mir diese Sachen einfach segnen schenkt. Und so kann man Gott immer wieder auch neu entdecken unter uns. Und seine Wunder neu erkennen. Aber es hat natürlich auch für Außenstehende eine große Wirkung. Meine Erfahrung, die ich dann mitteile, die kann der andere als erstes mal nicht widerlegen. So. Es gibt ja so ganz oft so, wenn man theoretisch bleibt, dann argumentieren die Leute plötzlich. Und wenn ich sage, also mir ist das so ergangen, als es mir richtig schlecht ging, da hat Gott mir ein Bibelwort geschrieben und war plötzlich wieder getröstet. Ich war auferbaut. Was soll der andere denn sagen? Soll er sagen, das hat nie stattgefunden? Natürlich war ich getröstet. Ich hatte dieses Gefühl. Also kann er das nicht widerlegen. Und was viel stärker ist, was ich eben schon gesagt habe, ich habe zu meinem Gegenüber ja eine Beziehung. Und indem ich meine Erlebnisse mit ihm teile, wird diese Beziehung zwischen Gott und mir immer deutlicher und er kann die viel besser annehmen als irgendein theoretisches Konstrukt, was ich da ihm versuche zu erzählen. Und dann weckt es bei dem anderen vielleicht auch nochmal Interesse. Interesse nachzufragen oder es sogar selbst auszuprobieren, weil wenn Jesus mir geholfen hat, dann kann es vielleicht dem anderen helfen. Und umgedreht gedacht, wird er vielleicht denken, also wenn dem Jesus geholfen hat, wird es mir vielleicht auch helfen. Und so sind unsere eigenen Geschichten, unsere eigenen Erlebnisse, seien sie noch so klein oder so groß, sie sind wichtig. Sie sind wichtig, damit einfach Gottes Botschaft auch in diese Welt kommt. Meistens haben wir es aber verlernt, dass wir über unsere eigenen Erlebnisse mit Gott reden. Ich bin in so einer Generation aufgewachsen, da war Glaube komplett Privatsache. Also das war nur irgendwie im Elternhaus. Und in der Gemeinde selber, es war eine relativ große Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin mit 300 Mitgliedern, es war in Lübeck, und ich habe noch nie einen in meiner Kindheit da jemanden nach vorne gehen sehen, der ein Zeugnis hielt. Ich war völlig perplex, als ich irgendwann mal jemanden in Salzgitter besucht habe, einen Freund, den ich kennengelernt habe, so einer Jugendfreizeit. Und dann stand da ein älterer Mann vorne auf der Bühne und hat plötzlich erzählt, welche Hoffnung er hat, obwohl er gerade krebskrank ist, in Jesus Christus. Und da hat er Zeugnis von gegeben, hatte Gänsehaut auf der Haut. Kannte ich nicht. Und da kann ich auch gut verstehen, warum das so ist. Weil oft etwas kontrolliert worden ist. Also wenn ich an die Geschichten meiner Mutter erinnere, die sie so erzählt hat, was sie erlebt hat, dass die Gemeindeleitung, denn wenn die Jugendlichen sich getroffen haben, irgendwie hinterm Busch saßen und geguckt haben, was machen die eigentlich, dann kann ich ganz gut verstehen, dass die sagen, also denen will ich nichts erzählen, was ich mache. Denen möchte ich nichts erzählen, was ich irgendwie so erlebe. Die wollen mich kontrollieren. So, und mit diesem Geist bin ich dann aufgewachsen, ne? Weil meine Eltern dann letztendlich diese Erfahrung gemacht haben, bin ich, Glaube ist Privatsache. Und erlebe wenig, dass Menschen Anteil nehmen oder teilhaben lassen von ihren Erlebnissen. Und doch ist es so wichtig, weil es uns ermutigt. Ein anderer Grund kann natürlich auch sein, dass wir grundsätzlich Angst vor Menschen haben und ihre Reaktion. Wie werden die reagieren? Und da möchte ich euch Mut machen. Eine Bertelsmann-Studie hat gesagt, 70% aller Deutschen fühlen sich religiös. Also wenn ihr 10 Freunde habt, 7 davon, die lehnen Gott gar nicht ab. Und es gibt ein provokantes Buch, das heißt Glaube ja, Kirche nein. Und da wird geschrieben, so, es sind meistens oft eher die Strukturen, die Leute ablehnen. Es ist nicht Gott, den sie ablehnen. Es sind die Strukturen, es sind die Art und Weisen, wie die Menschen in Gemeinden oder Kirchen miteinander umgehen. Oder auch, dass es total weltfremd ist. Es nimmt keine Beziehung zu ihnen auf. Da ist dann irgendeiner, der ist da verkleidet da ganz vorne und schwenkt da vielleicht noch irgendwas rum. Und es hat keinen Bezug zu ihnen. Das ist für sie leer. Es hat keinen Inhalt. Und die sehen sich letztendlich nach Inhalt. Und wenn wir 10 Freunde haben und 7 davon sind interessiert und 3 nicht, also da haben wir viel gewonnen. Und das ist mir auch so begegnet, ich hatte mal so ein Outreach-Schulung nennt man das bei den Jugendlichen. Also man hat so einen Außeneinsatz gemacht und da haben uns so Evangelisten mit an die Hand genommen. Und es war erstaunlich, mit wie vielen Menschen man eigentlich reden konnte. So, die wenigsten haben gesagt, nee, ich will davon nichts wissen. Ich weiß nicht, ob es an mir lag, aber ich hatte immer diese Menschen erwischt, als ich sie angesprochen habe. Wir waren immer in so einer Gruppe und wir haben uns abgewechselt. Und die anderen haben immer gute Gespräche geführt. Dann haben wir auch für die Menschen sogar gebetet. Auf der Straße. Und dann war ich mal wieder dran und die haben dann immer gleich abgelehnt. Vielleicht lag es auch an mir. Ja. Grundsätzlich diese Erfahrung zu machen, Menschen sind gar nicht so abgeneigt, mit einem zu sprechen über den Glauben. Und sie suchen etwas. Und nun, wie kann man seine eigene Geschichte erzählen, wenn man auf die Leute zugeht? Oder wenn man einfach mal so beim Kaffee ist? Und da hilft mir zum Beispiel eine ganz einfache Struktur und die kann man dann auch ein bisschen variieren oder so, aber möchte ich euch gerne mitgeben, zu sagen einfach, ganz einfach zu sagen, wie war mein Leben vor Christus, wann gab es die Lebenswende und was hat sich dann verändert. Und am Ende kann man dann noch fragen, okay, hat dich da vielleicht was angesprochen, wie sieht es eigentlich in deinem Leben aus? Weil über jede Erfahrung, vor allem wenn es darum geht, um unsere Bekehrung, das hat meistens irgendwie ein großes Thema. Bei mir war das zum Beispiel das Aufmerksamkeit. Was war mein Thema? Ich war am Ende meines Schuljahres war ich ein bisschen auffällig, war unter meinen Freunden, wollte ich immer der Erste sein, habe auch immer mal wieder den Klassenclown übernommen und war laut. Ab und zu hat die Lehrerin mich auch mal zur Seite genommen und so. Es gab auch das ein oder andere Gespräch mit meinen Eltern. Und ich habe nach Aufmerksamkeit gerungen. Ich war das Sandwich-Kind, so der Mittlere, so ein älterer Bruder, ein jüngerer Bruder. Und vielleicht liegt es daran, vielleicht auch daran, dass in der Grundschule ich erstmal nicht gesehen worden bin und ich musste mich irgendwie profilieren und sagen, hey, ich will aber gesehen werden und wurde dann immer lauter. Wer weiß, vielleicht lag es daran. Aber ich habe gemerkt, ich muss das nicht sein. Ich muss mich nicht irgendwie groß machen, um gesehen zu werden, weil hier Gott mich sieht. Und das war meine Lebenswende. Gott sieht mich, so wie ich bin. Und ich muss mich nicht irgendwie verstellen. Ich muss nicht irgendwie jemandem was beweisen. Ich muss nicht laut schreien. Und so wurde ich ruhiger. Und so musste ich nicht irgendwie anderen Menschen was beweisen. Und so hat sich mein Leben verändert. Und warum sollen wir auch unsere eigene Geschichte erzählen? Weil Gott will, dass Menschen gerettet werden. Und dann kann man auch noch sagen, es gibt eine Art nonverbales Zeugnis von dem, was auf Jesus weist. Nämlich das, was ich tue, das, was ich mache, das kann auch auf Gott weisen. Und das nimmt Johannes in den Briefen auch, wo er im 1. Johannes 4 zum Beispiel darüber redet, dass die Liebe untereinander groß sein soll. Da steht zum Beispiel, ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, also untereinander sollen wir uns lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er ist in Gott. Das nimmt die Thematik, also nicht nur, aber es nimmt auch die Thematik auf, wie wir miteinander umgehen sollen. Was wir miteinander tun sollen. Und zwar in Liebe sollen wir miteinander handeln. Und das nicht nur wirklich hier, sondern auch diese Liebe in diese Welt tragen. Also Liebe ist ein Ausdruck auch meines Glaubens. Weil Gott letztendlich auch Menschen liebt. Er liebt uns. Und diese Liebe bringe ich einfach weiter, indem ich sie ausdrücke. Es gibt so einen katholischen Theologen, der heißt Herbert Haslinger. Den Namen müsst ihr euch nicht merken, aber der hat sich die Kirchengeschichte angeguckt und der hat vor allem sich mit Diakonie beschäftigt. Und er hat gesagt, es gab immer wieder in der Geschichte, in vielen Kulturen etwas, wo anderen geholfen worden ist. Aber das, was sich vom Christentum zu den anderen unterscheidet, ist, dass es die Begründung bei den Christen immer aus Liebe passiert. Aus Liebe sollen wir das tun. Aus Liebe zu den Menschen und aus Liebe zu Gott. Und bei den anderen Kulturen hat es immer einen anderen Grund gehabt. Die Schichten sollte es aufrechterhalten oder es sollte irgendwie einen Gott besänftigen, der sonst strafend gewesen wäre. Oder man musste gute Taten irgendwie vorbringen, also das war jetzt auch wieder hier so, ne, mit dem, ich brauche ein paar Kreuze auf der guten Seite, damit man ein besseres Leben führen kann. Also es ging dann letztendlich immer nur um mich. Damit ich in einer besseren Schicht sein kann, deswegen helfe ich den anderen so ein bisschen, dass die überleben und dass meine Schicht nicht runterrutscht. Oder ich möchte meinen Gott besänftigen, damit ich nicht bestraft werde. Ich möchte irgendwie Punkte sammeln, damit ich ein gutes Leben führe und so weiter. Das ist der Unterschied zwischen den Christen. Und dann sagt er, Herbert Haslinger, das hat letztendlich das Christentum das Überleben gerettet, obwohl das nur eine ganz kleine Bewegung am Anfang gewesen ist. Diese ganze Liebeskultur, die die Christen hatten, hat das Christentum letztendlich groß gemacht. Weil es keine andere Kultur so in sich hatte. Und so sind sie in der ganzen Geschichte auf Arme zugegangen, auf Kranke. Die haben sich um Menschen, die irgendeiner Seuche erlegen waren, um die haben sie sich gekümmert. Kein anderer hat sich dahin getraut. Und die Christen sind hingegangen und hatten sogar selbst mit hoher Ansteckungsgefahr das vollzogen. Und das haben die Leute gesehen. Und die haben gesagt, da ist irgendwas anders. Und wir haben auch viele Arme, wir haben viele Kranke in unserer Gesellschaft. Und das nicht nur irgendwie körperlich, sondern auch psychisch. Es gibt eine wachsende Gesellschaftskrankheit, gerade in Mitteleuropa. Das ist Einsamkeit. Das ist die Isolation, die soziale Isolation. In Großbritannien wurde schon ein Ministerium eingerichtet, die gegen Einsamkeit handeln soll, weil ganz viele Menschen vereinsamen. Und das hat mit ganz vielen Sachen zu tun, weil Menschen einfach wegziehen, man ist mobiler. Und es geht dann nicht nur darum, dass denn ältere Menschen irgendwie allein gelassen werden. Ne? Auch die Studenten, die irgendwo in eine andere Stadt ziehen, die fühlen sich einsam, weil sie niemanden kennen. Also alles, was so unter 30 ist und ab 70, die Menschen fühlen sich meistens am einsamsten. Alles, was dazwischen ist, die sind meistens gezettelt, haben irgendwie Beziehungen, haben Familie oder sowas. Oder sind so am Machen, dass sie sich gar nicht für dieses Gefühl gerade freimachen können oder so. Aber Menschen, die gerade im Studium sind, Ausbildung und nicht an ihrem Heimatort geblieben sind, die fühlen sich einsam. Und Menschen, die merken, okay, meine Beziehungen brechen langsam immer mehr ab. Und vielleicht ist der eine Ehepartner schon gestorben oder es ist so, dass alle meine Freunde auch weggezogen sind, anderen Orten, oder ich bin selber irgendwo hingezogen und deswegen kann ich keine Beziehung mehr pflegen. Die Menschen fühlen sich einsam. Und da können wir als Christen etwas machen, weil wir eine Qualität von Beziehung bieten können, die Liebe heißt. Was viele Menschen gar nicht mehr so haben oder auch diesen Wert der Liebe gar nicht mehr so vermitteln können. Und so können wir als Christen diesen Menschen erstmal nahe kommen, Beziehungen geben. Wir können ihnen sogar Orientierung geben. Vor allem den jungen Menschen, die orientierungslos sind, weil sie eine Bandbreite an Auswahlen haben, wie ihr Leben gestaltet werden darf und kann, die sich damit eigentlich überfordert fühlen. Und so können wir ihnen helfen, Orientierung zu geben. Weil Menschen sehen sich letztendlich nach Beziehung, nach Halt. Und das können wir machen, indem wir einfach lieben. So einfach klingt es. Wir können einfach nur da sein für die Menschen. Und das ist nicht wenig, weil letztendlich spenden wir da unsere Zeit. Wir investieren Zeit. Auch wenn es so einfach klingt, wir können nur da sein. Und das nehmen die dankend an. Und so ist nun diese Zusage, dass uns der Heilige Geist gegeben wird. Das ist erstmal ein tröstender Gedanke. Aber gleichzeitig ist es auch ein herausfordernder Gedanke, denn wir sollen uns deswegen auch auf den Weg machen, weil wir von Jesus Christus Zeugnis geben sollen. Die Veränderung, die wir erlebt haben, die sollen wir auch in die Welt tragen und davon erzählen. Und so fordere ich mich selber und uns als Gemeinde auch heraus, dass wir diesen Jesus bekennen, den wir in der Bibel kennengelernt haben, damit Menschen gerettet werden, damit sie von ihm hören. Und wir sollen davon erzählen, auch unter uns, damit Menschen oder Geschwister, die gerade am Zweifeln sind, dass die neue Hoffnung erleben, dass sie getröstet werden und dass sie merken, Gott ist doch da. Und wer weiß, vielleicht bist du sogar einer, der gerade zweifelt. Und dann ist es umso besser, wenn wir da sind und unsere eigenen Erlebnisse kümmern. Oder da sind, um den anderen zu lieben. Vielleicht bist du einer, der sich noch gar nicht für Jesus Christus entschieden hast, aber möchtest ihn kennenlernen, du möchtest diese liebende Seite von ihm sehen und erkennen und das auch erleben, wie andere Menschen getröstet wurden, dass du diesen Trost selber erlebst, dass du diese Liebe, die andere Menschen empfangen hast, dass du sie selber erlebst, diese Hoffnung, die andere Menschen haben, die du siehst, dass du sie selbst bekommst. Und dafür möchte ich auch jetzt noch beten, dass wir das als Gemeinde tun. Also hier in Puchheim und auch in Ingolstadt und sonst wo wir unterwegs sind, dass wir einfach mutig sind, uns zu outen, dass wir Christen sind, weil wir haben etwas Gutes, wir haben etwas Liebendes, was die Menschen brauchen. Vater im Himmel, hab Dank für Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du ihn gesandt hast und dass du dadurch deine große Liebe gezeigt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das immer wieder bewusst machst, wenn wir in deinem Wort lesen, dass wir erkennen, was das eigentlich für uns bedeutet und dass das aber auch in die Welt hinausgetragen wird, dass wir das nicht für uns behalten, denn es geht letztendlich nicht immer nur um uns selber, sondern es geht auch um die anderen und es geht um dich, dass diese errettet werden und dass sie von dir geliebt werden. Und wie schön ist es, wenn unsere Freunde oder Familienangehörige einfach mit dir in Beziehung treten können, dass sie nicht getrennt sind von dir und dass wir gemeinsam unterwegs sind auf dieser Straße des Glaubens. Und ich möchte dich bitten, dass wir da auch mutig werden, voranzuschreiten und auch wenn es vielleicht am Anfang nicht leicht ist, uns da auszuprobieren. Und dass wir vielleicht auch mal das ein oder andere Buch in die Hand nehmen, um uns einfach mal zu, ja, diese Zeit zu investieren, um zu lernen, wie kann ich eigentlich von dir reden? Oder dass wir andere Menschen fragen, wie sie es machen. Lass uns da wirklich mutig sein und mach uns da auch stark, dass wir auf andere Menschen zugehen können, dass wir da keine Angst haben und dass wir unser Vertrauen dann ganz auf dich werfen und davon nicht ablassen, sondern dass wir wirklich ganz fest an dir halten. Und ja, möchte ich auch bitten, dass du unseren Glauben so groß machst, dass wir dir viel zutrauen, dass du in anderen Menschen wirkst. Du bist ein großer Gott und du kannst große Dinge tun und lass dieses Vertrauen auch haben, dass du das tust. Denn wenn wir klein denken, dann machen wir dich klein und umso größer wir dich denken, umso größer können wir uns auch die Dinge vorstellen, die du bewirken kannst. Und dann erleben wir sie vielleicht auch. Und ich möchte dich bitten, dass das passiert in unserem eigenen Leben, in unseren Gemeinden und dass einfach Menschen zum Glauben kommen und diese Rettung erfahren. Hab Dank und dir sei Lob und Ehre. Amen.